Ja, herzlich willkommen zum heutigen Future of Leadership Podcast. Und heute haben wir einen Gast aus der Versicherungsbranche. Er war Berater bei McKinsey & Company und war dann bei der Ergo-Gruppe tätig, bevor er 2016 Vorstandsvorsitzender der Cosmos Direct wurde. Cosmos Direct gehört zur Generali-Versicherung und bei der Generali-Versicherung sitzt er auch in Personalunion als Chief Business Officer für die Bereiche Digital und unabhängige Vertriebe im Vorstand von Generali Deutschland. Er hat Biochemie studiert und danach in Wirtschaft und Sozialwissenschaften promoviert. Herzlich willkommen, Dr. David Stachorn.
Hallo, grüße Sie.
Herr Dr. Stachorn, wie wird man vom Biochemiker zum Versicherungsvorstand? Haben Sie sich als Alchemist versucht? Oder?
Also ich persönlich sage immer, das war eine Verkettung unglücklicher Ereignisse, die dann dazu geführt haben, dass ich bei einer Versicherung gelandet bin. Aber Spaß beiseite, die Versicherungswirtschaft zieht ja alle möglichen Arten von Berufen an. Wir haben ja so ziemlich alles, was man sich so vorstellen kann. Vom Ingenieur über Mathematiker, über den BWLer, den Juristen, eben den Naturwissenschaftler wie mich. Weil wir uns ja auch thematisch mit unfassbar vielen Themen auseinandersetzen. Es gibt nichts, was an Innovation, Technologie passiert, womit sich ein Versicherer nicht auseinandersetzen muss. Denn wir müssen uns am Ende ja immer die Frage stellen, wollen wir ein Risiko versichern? Für was für einen Preis wollen wir ein Risiko versichern? Wie gehen wir mit einer neuen Technologie um? Was ändert sich dadurch? Von daher sind die Fragestellungen sehr breit und deshalb ist es eigentlich auch gar nicht ungewöhnlich, als Biochemiker am Ende in der Versicherung zu sein.
Also doch keine Alchemie, aber Sie sagen was Interessantes. Also Versicherungen müssen ja sehr vorausschauend sein. Die müssen in die Zukunft gucken, weil sie Risiken abschätzen müssen. Würden Sie sagen, die Versicherungswirtschaft hatte sowas wie Corona, wie diese Pandemie auf dem Schirm? Also war das irgendwie erwartet oder irgendwo schon eingepreist, dass sowas mal kommen wird?
So etwas wie Corona bin ich mir nicht sicher in dem Ausmaß. Aber natürlich ist eine globale Pandemie, wie wir sie gerade erleben, immer eins von den Risikoszenarien gewesen, mit denen sich auch die Branche beschäftigt hat. Und das ist auch sicherlich etwas, was für die Menschheit an sich mit eins der schwierigsten und wie wir ja auch sehen, gefährlichsten Szenarien ist. Da haben wir, und das hört sich jetzt vielleicht komisch an, mit Corona immer noch eine Pandemie erwischt, die handelbar ist, weil dieses Virus nicht so hoch infektiös ist und nicht so gefährlich wie vielleicht andere Krankheitserreger. Also eine Ebola-Infektion hätte sicherlich andere Auswirkungen.
Also absolut. Von daher war es vielleicht auch jetzt ein ganz guter Stresstest, um für solche Krisen auch mal gewappnet zu sein oder Voraussetzungen nochmal zu schaffen, die einem später vielleicht bei ähnlichen Vorkommnissen auch helfen.
Ne? Ja, ich glaube, das ist etwas, das sollten wir alle mitnehmen, und zwar gesellschaftlich wie auch als Unternehmen. Corona zeigt uns, solche Dinge können passieren, um Vorsorge zu betreiben, als Gesellschaft, in der Politik und auch als Unternehmen, ist sinnvoll. Es macht Sinn, sich mit solchen Szenarien auseinanderzusetzen, sich darauf vorzubereiten, weil wir sehen dann ja auch die sozusagen besser vorbereitet sind, die anders damit umgegangen sind, haben ganz andere Verläufe als da, wo man da sehr spät drauf reagiert hat.
Ja, das ist ja das Spannende im Wirtschaftsleben, dass man, ich meine, Sie kommen ja von McKinsey, von daher kennen Sie ja Businesspläne. Meistens hat man ja, also wenn es sophisticated ist, so 3 Szenarien, aber es gibt natürlich immer sehr viele Entwicklungspfade und die eine sehr geringe Eintrittswahrscheinlichkeit haben, aber wenn sie kommen, dann eigentlich existenziell wirken können, die werden wahrscheinlich öfter mal auch so ein bisschen aus dem Blick verloren im täglichen Business, in den Management-Etagen.
Ne? Ja, ich halte es da mit Theodore Roosevelt, der irgendwann mal intelligenterweise gesagt hatte, Planning is essential, plans are useless. Sich über die Zukunft Gedanken zu machen und die Möglichkeiten durchzudenken, das ist essentiell. Das ist auch Kern von Aufgabe von Management und Führungskräften. Der Plan, der dann anschließend rauskommt, der wird nie so kommen. Das ist auch für mich Kern dessen, was für mich sozusagen Grund ist, Agilisierung voranzutreiben. Wir glauben zu häufig wirtschaftlich daran, dass die Pläne, die wir dann aufgeschrieben haben, dass die so kommen. Aber dass ein Plan exakt so kommt, wie er niedergeschrieben wurde, das habe ich jetzt in fast 30 Berufsjahren ehrlich gesagt auch noch nicht erlebt.
Ja, aber das ist ein spannendes Thema, weil ich glaube, gerade wenn man, ich weiß das von meiner Zeit als Banker, wenn man dann für irgendeinen Plan mit einer Unternehmensberatung Hunderttausende ausgegeben hat, dann denkt man, jetzt müssen wir den doch auch genauso umsetzen. Ja, der war ja so teuer. Und dann gucken sich alle diesen Plan an über Jahre und sobald was anders kommt, als es da geplant war, dann werden alle Ampeln gehen auf Rot und alle flattern hoch wie die Hühner. Dabei ist das wahrscheinlich der Mindset, den man brauchte, dass man sagt, es geht eigentlich um die Gedanken, die wir uns gemacht haben, nicht um den Plan selber. Ne?
Genau. Und das ist vielleicht wirklich das ganz Essentielle an der Sache, ist, Sie haben das Geld, wenn Sie das investiert haben, für den Prozess des Planens investiert, nicht für den Plan. Und wenn ich mal ganz ehrlich bin, dann sehen wir natürlich sehr häufig, dass sehr viel Aufwand betrieben wird, dann anschließend einen Plan richtig zu machen, anstatt das Richtige zu tun, was dann durchaus etwas anders ist als der Planhorizont. Ja? Wenn wir diesen Aufwand, der in vielen Unternehmen dann betrieben wird, zum Beispiel nachzuweisen, warum man dann eine Abweichung vom Plan hat. Also ich glaube, das haben wir auch schon alle erlebt. Ne? Also große Runden und dann wird Stunden darauf investiert, zu erklären, warum eine Zahl, die man vorher, und ich benutze ja jetzt mal das böse Wort, geraten hat, nicht so gekommen ist, wie ich sie vor 2 Jahren geraten habe. Ich würde eher dafür plädieren, diesen Aufwand da reinzustecken, zu sehen, okay, von der gegebenen Situation, die man hat, wie kann man denn dann besser werden? Also bevor ich anfange, Energie und Aufwand und Ressourcen reinzustecken, um zu erklären, warum etwas nicht so gekommen ist, wie gedacht, lieber die gleichen Ressourcen dafür verwenden, zu sagen, okay, wie machen wir die Situation denn zukünftig besser? Und das ist auch Herz von Agilität.
Ja, das ist super spannend. Ich meine eben, und es macht ja ganz viel auch mit dem Denken, ne? Weil wenn man Fingerpointing macht oder Schuldige sucht, ich meine, man kommt dann ja in so einen negativen Gedankenkreislauf, statt dass man konstruktiv sagt, hey, was können wir eigentlich tun? Wo sind die Chancen, die Möglichkeiten, die wir jetzt haben in diesem Moment?
Ne? Ja, es hat sogar noch einen größeren Effekt, weil es ja vorher schon etwas mit den Leuten macht. Also wenn Sie eine Kultur haben, in der Sie erklären müssen, warum etwas nicht so gekommen ist, wie Sie es vorher geraten haben, ich bleibe bei dem Wort, dann wird ja ein Teil ihrer Energie darauf verwendet werden oder wird häufig darauf verwendet, schon mal klar zu machen, warum konnte ich denn nichts dafür? Ja? Also sie wenden, sozusagen sie würfeln mit einem 6-seitigen Würfel, der Durchschnitt ist 3,5, der da anschließend rauskommen wird, wenn sie ganz häufig würfeln. Jetzt würfeln sie eine 2 und überlegen sich schon, wie erkläre ich denn, dass ich eine 2 gewürfelt habe. Ja, dabei ist das völlig normal, denn der Outcome wird 1 bis 6 sein.
Aber ich komme in so einen Rechtfertigungsmodus dann. Ne?
Genau.
So, ja. Ja, Sie sind ja einer der Vordenker, wenn es um Agilität geht. Deshalb wollen wir da nachher auch noch ein bisschen ausführlicher drüber sprechen. Mich interessiert natürlich, aber vielleicht auch in diesem Kontext, was hat sich denn bei Ihnen, Herr Stachon, in den letzten 4 Monaten so verändert? Wie haben Sie die Zeit wahrgenommen? Und ja, wie haben Sie auch als Führungsteam dann auf den Lockdown, auf den globalen reagiert?
Ja. Also ich glaube, bei uns hat sich genauso viel verändert wie bei fast allen Menschen, die ich treffe, mit denen ich kommuniziere. Sie sehen jetzt gerade, Sie sehen mich hier im Homeoffice bei mir zu Hause. Das würde ich normalerweise auf einen Freitag 1:30 nicht sein. Da säße ich wahrscheinlich in irgendeinem Meetingraum oder in irgendeinem unserer Offices. Sie sehen mich nicht im Anzug. Auch das ist etwas Ungewöhnliches. Ich glaube, ich habe keinen meiner Anzüge die letzten 3 Monate angefasst. Die stauben so langsam im Schrank vor sich hin.
Ich habe mich extra für Sie rasiert, nur dass ich es nochmal betont habe.
Das ist ein eindeutiger Vorteil. Und auch die Art der Kommunikation hat sich ja komplett verändert. Ich komme gerade aus einem Vorstandsmeeting, wo alle in unterschiedlichsten Orten sitzen, wir uns digital zusammengeschaltet haben, dass die Informationsmaterialien auch anders geteilt werden. Und ich glaube, diese Form von Arbeiten ist wirklich fundamental anders, als wir das vorher gemacht haben. Und das hat ja Vor- und Nachteile. Ich fange mal mit den Vorteilen an. Wenn es uns gelingen würde, diese Art zu arbeiten in die Zukunft zu übertragen, dann würden wir alle Zeit gewinnen. Nämlich Zeit, die wir sonst mit Reisen verbringen. Mhm. Ich habe den schönen Scherz zu einem meiner Vorstandskollegen gemacht, vom Senatorstatus zur Bahncard Gold. Anderes Reisen, andere Mobilität, viel weniger Reisen. Ich merke das bei mir selber. Ich gewinne viele Stunden die Woche dadurch, dass ich nicht mehr unterwegs bin. Die kann ich sinnvoll nutzen für die Firma, für mich selber, für meine Familie. Das ist ein super Zeitgewinn. Das ist dann der zweite Effekt. Neben der Effizienz, die wir gewinnen durchs Reisen, haben wir damit auch die Chance, ein glücklicheres und erfüllteres Leben zu führen. Weil wir Zeit gewinnen, Dinge zu machen, die wir sonst vielleicht nicht gemacht hätten. Und das Dritte, was wir haben, das ist der dritte riesenpositive Effekt, ist, das ist sehr, sehr gut für die Umwelt. Also wir sparen ja viel CO2 im Moment und viel Ressourcen, dadurch, dass wir nicht für jedes Meeting überall face-to-face uns treffen müssen. Das ist der Teil, wo ich sage, das ist super und davon sollten wir so viel, wie es irgend geht, in die Zukunft retten. Deshalb ist es mir persönlich auch wichtig, dass wir nicht einfach in den Status quo zurückkehren, wenn wir zurückkommen, sondern davon möglichst viel erhalten. Aber es gibt auch negative Dinge und mit denen muss man umgehen. Wie sieht die Situation zu Hause aus mit dem Arbeiten? Kann jeder Mitarbeiter das tun? Wie ist technische Ausstattung gegeben? Habe ich die regulatorischen Voraussetzungen schon? Was passiert denn, wenn zu Hause jemand vom Schreibtischstuhl fällt? Ist das dann ein Arbeitsunfall? Wie ist das gedeckt? Ich glaube, da sind ganz viele Dinge technologisch, kulturell und von der Struktur der Arbeit, also von den Voraussetzungen, die wir neu regeln müssen. Und da freue ich mich sehr drauf, weil das wird sehr spannend werden, sicherlich in der zweiten Jahreshälfte und im nächsten Jahr, wie sich das alles so auspuzzelt und wie sich unterschiedliche Arbeitsmodelle daraus neu etablieren.
Ja, und ich muss sagen, es ist tatsächlich, wie Sie sagen, sehr viele Leute, die ich jetzt wieder treffe, die haben abgenommen wie noch nie, die sind sportlich fit wie noch nie, die Gärten sind natürlich alle tipptopp hergerichtet. Also wenn man das Privileg hat, natürlich irgendwo zu leben, wo man einen Garten hat. Andererseits glaube ich auch, es ist sicher ein Stresstest für Menschen, die ohnehin in beengten Verhältnissen leben oder unter schwierigen persönlichen Verhältnissen. Da kommt natürlich in so einer Phase das, was man davor vielleicht so einigermaßen unter den Teppich gekehrt hat, deutlich hoch. Aber ich sehe dann, Sie sehen schon auch im Wesentlichen die Chancen und auch die Möglichkeiten, die sich daraus ergeben. Und ich meine, gerade was digitale Kompetenz angeht, ist es ja faszinierend, dass Menschen, die vor 5 Monaten noch nicht mal wussten, wie man Computer anschaltet, jetzt, keine Ahnung, Physiotherapie via Zoom geben oder so. Ne?
Ja, das ist vielleicht auch etwas, wo ich sagen muss, wenn man ganz ehrlich ist, ganz vieles von dem, was wir heute tun, wenn uns das vor 5 Monaten irgendjemand gesagt hätte, dem hätten wir auf gut deutschen Vogel gezeigt. Also viele von den Sachen, da wäre ein Sturm der Entrüstung durchgegangen und wir hätten uns gegenseitig allen erklärt, warum das alles nicht geht und warum das unmöglich ist. Und da kann man nur sagen, da sieht man Chancen einer Krise, wozu der Mensch fähig ist, wenn er einen solchen Impuls bekommt. Ja? Und das ist auch vielleicht Kern dessen, worüber wir nachdenken müssen. Alles, also meine Logik, warum ich so versuche zu arbeiten, wie ich arbeite, hat vor allen Dingen auch damit zu tun, dass ich fundamental eine Meinung darüber habe, wie Menschen sind und funktionieren. Nämlich dann, wenn sie die Chance haben, beizutragen, Gutes zu machen, Verbesserungen zu machen, dann werden die meisten Menschen das von sich aus tun. Und das ist etwas, das wir in traditionierten Strukturen eigentlich viel zu wenig freigesetzt haben. Wenn ich jemanden kontrolliere, wenn ich Command and Control mache, und das geht im Homeoffice nicht in der Art und Weise, wie wir das häufig gemacht haben, dann wird er sich auch auf das zurückziehen, was er leisten muss oder sie. Menschen, die mit neuen Situationen konfrontiert sind, und das erleben wir gerade, finden tolle neue Ideen, tolle neue Lösungen von sich heraus, aus eigenem Interesse. Und das ist für mich der Kern dessen, was wir lernen sollten aus dieser Situation, in der wir alle sind.
Ja, das ist ja auch eigentlich das Verblüffende. Die Geschichten, die ich bisher so gehört habe, die erzählen mir, dass Menschen zum Beispiel in der IT, die ja in vielen Firmen innerhalb kürzester Zeit extrem viel zu tun hatte, Tausende von Menschen plötzlich auf Homeoffice umstellen mussten und so, in dieser Corona-Zeit wirklich über sich hinausgewachsen sind, dass die Leute gut gelaunt waren, obwohl so ein großer, so eine große Unsicherheit, so eine große Veränderung da waren. Also letztendlich, wenn man dann fragt, wie war es, sagen eigentlich weniger, dass da Heulen und Zähneklappern waren, sondern dass die Menschen vielleicht auch motiviert waren, weil sie plötzlich mal einen ganz konkreten Sinn in der Arbeit gesehen haben, der sie zusammengeschweißt hat. Geht das so in die Richtung Ihres Denkens, Herr Stachon?
Genau. Der Mensch per se ist ein schwer soziales Wesen. Also die allermeisten Menschen, die ich in meinem Leben getroffen habe, die wollen beitragen. Die wollen etwas Positives zu ihrer Umgebung, ihrer Umwelt, ihrer Firma, ihrer Familie, ihrem Freundeskreis beitragen. Und wenn sie die Möglichkeit haben, das zu tun, und das sehen wir genau in solchen Situationen, dann passiert genau das, worüber Sie sprechen. Viele wachsen da wirklich über sich hinaus. Und das heißt für mich, wenn ich eins lernen kann daraus, dann ist es genau das. Man muss Menschen die Freiheit, die Möglichkeit geben, genau das zu tun, sich selber einzubringen. Also es gibt ja eine ganz einfache Messgröße. Das werden jetzt wahrscheinlich der ein oder andere Arbeitnehmervertreter wird da warnend den Finger erheben, aber wenn Sie gemessene Arbeitszeit gegen Vertrauensarbeitszeit ersetzen, zeigt jede Erfahrung, dass die Menschen mehr arbeiten. Also lasse ich jemanden für sich selber, das ist nie immer 100% und alle, aber der größte Teil aller Menschen bringt sich dann mehr ein. Und das ist genau das, wo ich sagen würde, das ist wahrscheinlich neben dem physischen Arbeitszeitmodellveränderung, die wir haben werden, die größte Chance, die wir haben, auch nochmal wirklich drüber nachzudenken, wie leben wir Führung, wie binden wir Menschen eigentlich in Unternehmen ein.
Ja, und ich habe da so den Eindruck, dass bei dem Thema Führung eben wichtig ist, dass Führung es lernt, Menschen sinnvolle Ziele zu geben und Firmen um Ziele herum zu organisieren. Ich habe jetzt gerade wieder einen Fall gehört, wo man das Organigramm wieder verändert hat. Teams, die gerade anderthalb Jahre zusammengewachsen sind und jetzt kurz davor waren, endlich mal zu performen und die Verantwortlichkeiten waren klar. Neue Restrukturierung, neues Pech, ja, werden wieder durcheinander geschnitten. Und dann haben sie ja auch so eine Kultur, wo die Leute eigentlich ständig auf der Suche sind, wofür bin ich jetzt überhaupt verantwortlich und was darf ich jetzt tun, statt dass sie was tun, was Impact gestaltet. Wie sind da Ihre Erfahrungen, auch gerade was eine Organisationsstruktur angeht?
Ja, Art 1, tiefer Glaube, ich glaube nicht an Organigramme. Organigramme legen immer nur die Probleme der Zukunft fest. Mache ich ein Kästchen, baue ich eine Organisationsbarriere ein, entstehen in den meisten großen Unternehmen die Probleme genau an dieser Schnittstelle. Das Zweite, was Sie vorhin angesprochen haben, ist, klare Ziele-Logik zu haben. Also zu wissen, warum mache ich das denn hier eigentlich, was ich tue? Das hilft den allermeisten Menschen. Es gibt da eine sehr schöne agile Übung zu, mit einem Lego-Haus. Wenn Sie den Leuten ein Lego-Haus bauen lassen, mal eine halbe Stunde lang, und denen unterschiedliche Vorgaben geben, dann kommen da sehr unterschiedliche Häuser bei raus. Und das Haus, normalerweise das am besten performt ist, bauen Sie ein Haus für Ihre Kinder. Da brauchen Sie gar nicht viel zu sagen, was für Spezifika das haben soll und so weiter und so fort. Da kommen ganz, ganz tolle Gebilde bei raus. Das heißt, Sinn und Zweck zu haben, zu wissen, warum und wofür tue ich das denn eigentlich, was ich hier tue, das ist mit der entscheidende Treiber für, und dann vor allen Dingen etwas, was wir ja auch immer hören, vor allen Dingen auch für Innovation. Sie würden sich dann wundern, was für Innovationen Sie in einem solchen Haus plötzlich sehen, weil die Leute ja selber von sich aus sich komplett einbringen können. So. Und das ist wirklich etwas, wo ich sagen würde, da müssen wir wahrscheinlich noch deutlich mehr dran arbeiten in der gesamten Branche, in der gesamten Wirtschaft, dass wir aus den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen ihre gesamte Kreativität und ihr gesamtes Potenzial rausholen können, indem wir ihnen klar sagen, warum tun wir denn etwas? Und dann finden sich auch die Strukturen, dann ändert sich die Rolle von Management, nämlich nicht mehr messen, wiegen, nachhalten, sondern zu sehen, wen brauche ich in welchem Team, mit welchen Fähigkeiten, für welche Aufgabe. Das ist dann Kern von Führung. Und was brauchen die dann, damit sie ihr gesamtes Potenzial heben können? An Technologie, an Kommunikationsmedien, an Ressourcen. Das ist eine völlig andere Aufgabe als, ich habe jemanden, der Schrauben festdreht und ich messe ihn daran, wie viele Schrauben er pro Tag festgedreht hat.
Also Sie müssen eigentlich Kurator von guten Teams werden, oder? Die ein bestimmtes Ziel erreichen. Sie müssen sagen, wie so ein Puzzle, welche Persönlichkeiten, welche Kompetenzen brauche ich eigentlich, damit dieses Ziel bestmöglich erreicht werden kann?
Genau. Also ich denke zum Beispiel immer eigentlich nur darüber nach, wen brauche ich in welchem Team, welche Fähigkeiten brauche ich auch, um zum Beispiel auch mich zu ergänzen, damit wir unsere Ziele gut erreichen können. Wenn ich ein gutes Team zusammen habe und die Fähigkeiten passen und die Aufgabe klar ist, dann ist in 99% der Fälle wird das Ziel dann auch erreicht oder es kommt was Gutes dabei raus. Wenn Sie die beiden Dinge nicht haben oder eins davon nicht haben, also Sie sich nicht darüber klar sind, was für Fähigkeiten und Ressourcen Sie eigentlich brauchen oder das Ziel unklar ist, dann passiert das, was frei nach Mark Twain dann immer passiert, als wir das Ziel aus den Augen verloren, verdoppelten wir die Geschwindigkeit. Das ist dann auch genau das, was Sie in ganz vielen Unternehmen sehen, ist, es bricht dann Hektik aus, dann wird am Wochenende gearbeitet, die Tag- und Nachtschichten eingelegt. In 9 von 10 Fällen passiert das in Ermangelung von klaren Zielen und klaren Ressourcen, Funktionalitäten, die ich brauche.
Also Aktionismus als so eine Art Kompensationshandlung dafür, dass eigentlich was fehlt, nämlich die Klarheit. Ja. Und sagen Sie, Herr Stachmann, wie sind Sie denn zur Agilität gekommen? Und hat Ihnen die Agilität auch bei Cosmos Direct jetzt geholfen, zum Beispiel mit dieser Krise auch gut umzugehen?
Also erstens, ich bin zur Agilität gekommen, als ich noch überhaupt nicht wusste, dass es dieses Wort gibt. Das ist ja auch
also
so.
Sie haben es erfunden quasi.
Nein. Überhaupt nicht. Ich habe nur erst Jahre später festgestellt, dass die Logik, wie ich persönlich gerne arbeite und wie ich festgestellt habe, dass ganz viele andere Menschen auch gerne arbeiten, dass das irgendein schlauer Wissenschaftler, ich weiß gar nicht wer, agil genannt hat oder viele Elemente davon. So. Und das ist ja, wie gesagt, so ein Buzzword, das so ganz viele verschiedene Dinge umfasst. Bei mir kommt das, wie ich das vorhin sagte, vor allen Dingen aus meiner Grundeinstellung dem Menschen gegenüber. Ich glaube, Menschen wollen beitragen. Ich glaube, Menschen, die man lässt, tun das auch. Und ich glaube, wenn man ein klares Ziel, eine Aufgabe hat und hat die notwendigen Ressourcen dazu, dann wird man in den meisten Fällen diese Ziele auch erreichen. Ich habe noch nie erlebt, dass Druck, schlechte Laune und tayloristische Aufteilung von Arbeit das Ergebnis besser gemacht haben. Das ist einfache Beobachtung bei mir gewesen. Also gerade dieses Thema, ich führe mal über Druck, also man muss sich auch das Menschenbild vorstellen, das dahinter steckt. Also sie erreichen ihr Ziel nicht, also übe ich Druck auf sie aus. Heißt ja entweder, ich frage die Leute dann immer, sind sie doof oder unwillig? Das wären die beiden Möglichkeiten. Also sie können es nicht oder sie wollen nicht.
Das ist die Unterstellung dahinter, ja?
Genau, das ist ja die Unterstellung dahinter. Ne? Und dann mache ich Druck und plötzlich sagen sie, oh Mensch, ja, wenn der schiebt, dann fange ich mal an beizutragen. Die meisten Menschen, die ich festgestellt habe, sind weder doof noch unwillig. So, wenn ich das mal rausnehme, dann ist ja die Frage, was brauchen sie denn, um ihr Ziel zu erreichen? Und wenn sie dann trotzdem wieder, was hält sie denn davon ab? Ist das vielleicht kein Ziel, mit dem sie sich identifizieren würden? Ist das vielleicht unklar, was wir hier gemeinsam erreichen können? Und dann haben sie natürlich ein Thema, wenn sie an den Punkt kommen, und da muss man auch klar sein, wenn sie an den Punkt kommen, wo sie sagen, ich kann mich mit den Zielen, die hier es hier zu erreichen gibt, nicht identifizieren, dann sollten sie etwas anderes machen in ihrem Leben. Da bin ich ganz klar. Es gibt zwei Dinge, wo ich super klar wäre, jemanden auch sofort rauszunehmen aus einem Team. Das eine ist, der hat da keine Lust drauf oder diejenige. Also das Ziel an sich, das, was wir gemeinsam erreichen wollen, spricht ihn nicht an. Also wenn ich, sagen wir mal, deutscher Meister im Fußball werden will und der hat keinen Bock auf Fußball spielen, dann ist das per se doof. Mhm. Da können Sie auch nichts dran machen. Den motivieren Sie übrigens auch nicht mit einem Bonus und auch nicht dadurch, dass Sie Druck auf den ausüben. Wenn der keinen Bock auf Fußball hat, funktioniert das nicht. Und das Zweite ist, Unfähigkeit im Team zu spielen. Also das eigene Ego über den Erfolg der Sache zu stellen.
Ja, es gibt ja, ich meine, Sie haben ja Glück, weil es gibt ja Leute, die kennen komischerweise ja nur doofe und unfähige Leute um sich herum, ne? Also ganz seltsam, das ist so ein bisschen wie mit dem Geisterfahrer-Syndrom, ja. Wobei ich tatsächlich gerade, als Sie gesagt haben, schon schmunzeln musste, weil es echt oft der Fall ist, denn wenn ich in meiner beratenden Tätigkeit zu Unternehmen komme und es geht um irgendwelche Transformationen, das heißt, ja, wir müssen die Leute irgendwie mitnehmen, die verstehen das nicht oder die wollen nicht, die weigern sich, da sind diese Widerstände, ja. Und meine Erfahrung unterstreicht das eigentlich auch, dass das eigentlich eher die Widerstände bei denen sind, die das sagen und feststellen, sich auf einen offenen Dialog einzulassen, zuzuhören, auf Augenhöhe miteinander zu reden und ehrlich miteinander zu
Ja, mein Lieblingssatz in Vorstandsgremien ist, unsere Leute müssen agiler werden.
Mhm. Genau, unsere Leute.
Die anderen müssen agiler werden. Das fängt vor allen Dingen auch natürlich bei der Führung und beim Top-Team an. Und es ist ja grundsätzlich so, ich kann ja andere Menschen nicht verändern. Ich kann sie nicht verändern. Das Einzige, was ich verändern kann, ist mein eigenes Verhalten. Und auch mein Verhalten ihnen gegenüber. Das heißt, will ich Veränderung, dann kann ich die nur anstoßen, indem ich mich und mein eigenes Verhalten verändere. Denn sie werden dann nur darauf reagieren, wie sich sozusagen die Umwelt und mein Verhalten verändert, als Führungsteam und als Führungskraft. Und das ist auch etwas, was in der Logik, in diesem Aufbau, eine echt schwere Herausforderung für Manager und Führungskräfte ist. Weil es ist nicht mehr, ich weiß, was richtig ist, jetzt musst du dich verändern, sondern ich muss mein Verhalten verändern, ich muss einwirken, damit sich mein Team und die Menschen um mich herum verändern. Es wird immer wahnsinnig viel von Führung durch Beispiel gesprochen. Aber das ist nicht wirklich ganz häufig der Fall, dass Führungskräfte und auch gerade Vorstände wirklich bereit sind, durch eigenes Beispiel und eigenes Vorleben so eine Veränderung auch anzustoßen. Aber ich glaube, das ist sehr, sehr notwendig. Und das ist auch etwas, was man klar von oben herab sozusagen leben muss. Sonst wird das nichts.
Ja, das Spannende ist, Sie müssen eigentlich von oben herab leben, dass es eben nicht mehr diesen von oben herab Führungsstil gibt. Oder ja. Ich mag sehr gerne Barbara Kellermann, das ist eine Harvard-Professorin zum Thema Leadership. Die redet immer darüber, dass Followership genauso eine Kompetenz ist wie Leadership. Also dass jeder, der führen kann in bestimmten Situationen, mit bestimmten Rollen, wo er jetzt gerade der Kompetente, der Erfahrene ist, dass der auch in der Lage sein muss, auch mal zu folgen und sich mal zurückzunehmen, wenn jemand anders was besser kann. Und das ist ja, glaube ich, sehr stark auch Teil dieser agilen Philosophie oder man könnte auch sagen, des gesunden Menschenverstands, wie Sie ja dazu gekommen sind, sage ich jetzt mal. Aber es ist doch tatsächlich was viele Führungskräfte, womit die sich unglaublich schwer tun, weil sie das Gefühl haben, sie müssen bei allem und zu jedem Punkt irgendwie die finale Antwort haben. Ist das auch eine Beobachtung, die Sie gemacht haben, gerade auch in der
Total. Und wenn ich ganz ehrlich sein soll, das ist meine größte Herausforderung. Auch ganz persönlich. Wie Sie ja vielleicht merken, ich habe auch durchaus ein Sendungsbewusstsein. So, das heißt, was wahnsinnig schnell passiert ist, man ist viel zu schnell, viel zu klar mit Botschaften, wie man denn selber meint, dass Dinge sein müssen. Mhm. Und sich da zurückzunehmen, ist eine totale Herausforderung, weil, machen wir uns nichts vor, Menschen werden ja auch Führungskräfte oder Vorstände, weil sie durchaus über ein gewisses Ego verfügen. Mhm. Mhm. So, und das muss man dann an vielen Ecken entsprechend zurücknehmen, um Teams und Lösungen Raum zu lassen, damit sie sich auch wirklich entwickeln können. Und ich erwische mich selber immer wieder dabei, dass ich diesen Hang habe, sofort reinzugehen und zu denken, ah ja, das weiß ich, wie das sein muss. Und dabei ist das so toll, Teams und Menschen mal arbeiten zu lassen, sodass sie einen dann auch mit Lösungen überraschen können, an die man selber gar nicht gedacht hat.
Das ist ein ganz spannender Punkt, den Sie sagen. Und das haben Sie inzwischen ab und zu in Ihrem Berufsleben, dass Sie auch mal positiv überrascht werden.
Das habe ich andauernd.
Ja, aber das ist, glaube ich, ein super Zeichen, weil ich glaube wirklich, es gibt so diese Chefs, die immer nur enttäuscht werden, weil sie nämlich so klare Vorstellungen davon haben, wie was sein müsste, dass alles, was nicht genauso ist, wie Sie sich das vorstellen, eben eine Enttäuschung ist. Und wenn man eben ergebnisoffen rangeht, dann hat man auch die Chance, sich mal positiv überraschen zu lassen. Das finde ich sehr spannend.
Ja. Ich habe das vor vielen Jahren mit einem Kollegen gelernt, der völlig anders dachte und arbeitete als ich selber. Also wirklich wie Feuer und Wasser waren wir. Und jedes Mal, wenn wir aufeinander gekommen sind, hat er das gleiche Thema aus einem völlig anderen Winkel angeflogen, als ich selber das getan hätte. Mhm. Und das hat mich irrsinnig frustriert, sehr lange. Mhm. Das war auch noch ein Mitarbeiter, das heißt, hierarchisch war ich sozusagen über ihm.
Das heißt, Sie hatten immer den Reflex zu sagen, lass es, so wird es jetzt gemacht.
Lass bleiben und du machst das jetzt so. Mhm. Mhm. Was ich aber über die Jahre in der Zusammenarbeit mit ihm gelernt habe, war, dass wir ehrlich gesagt zusammen besser waren als jeder von uns alleine. Und deshalb versuche ich mir bis heute Leute zu suchen in meinem Umfeld, die anders sind als ich selber. Das kostet manchmal Aufwand, das ist auch nicht immer reibungsfrei. Das ist das, wo wir gemeinsam mehr rausholen können, als jeder von uns das alleine könnte mit nur einer Sichtweise aufs Problem. Und ja, das kostet Überwindung.
Aber das heißt, Sie haben dann auch eine Kultur, wo Sie sich Ihre Unterschiedlichkeit auch bewusst machen und wo Sie sagen, wir streiten auch gerne mal, weil wir ja wissen, es geht nicht um uns, es geht nicht ums Ego, sondern es geht um den Austausch von verschiedenen Perspektiven. Oder wie schaffen Sie das? Weil ich das total spannend finde, dass, ehrlich gesagt, auch manchmal gerade in sehr hochbesetzten Gremien, ja, du redest mit 7 Vorständen oder Direktoren einzeln, alle unglaublich reflektiert, jeder hat eine klare Meinung zu einer strategischen Frage, dann kommen die zusammen mit ihrem Vorstandssprecher und du denkst, haben die jetzt alle gerade Drogen genommen oder Tranquilizer geschluckt, da wird dann rumgedruckst und das sind völlig andere Menschen in dieser Gruppendynamik. Das heißt, man muss ja dann auch wirklich sehr bewusst diese Unterschiedlichkeit leben. Oder wie machen
Sie das dann in diesen? Wir haben das auf Generali-Ebene, jetzt muss ich mal auf Generali-Ebene gehen, haben wir in den letzten Jahren sehr viel Aufwand betrieben, als Team sozusagen zusammenkommen. Da muss ich meinem Chef jetzt sozusagen die Lanze für ihn brechen. Hat sehr viel Aufwand betrieben, uns als Team zusammenzukriegen. Und das ist wahnsinnig gut investierte Zeit. Je mehr Zeit man investiert, sich selber zu verstehen und auch zu verstehen, dass man unterschiedliche Gedanken, unterschiedliche Arten, unterschiedliche Arbeitsweisen hat und dass das gut ist, dass man diese Unterschiede hat, je mehr kann man anschließend auch in kritischen Situationen davon zehren. Jetzt übrigens auch in Corona, ein Team, das gut zusammengewachsen ist, übersteht so eine Corona-Zeit mit der Distanz viel besser als ein Team, das diese Verbindung nicht hat.
So. Ja, und auch gerade wahrscheinlich, wenn dann im Homeoffice gearbeitet wird, wenn man eben auf Distanz arbeitet, ist ja wahrscheinlich auch dieses Vertrauen, dieses Gegenseitige einfach wichtig, oder? Dass man sich versteht und genau weiß, wie der andere tickt.
Ja, also das ist definitiv etwas, würde ich sagen, je besser dieses Gefühl füreinander, für die Laufwege, nenne ich das immer, ist, ja, umso besser kannst du in solchen Zeiten dann auch einen Pass zuspielen. Man weiß dann auch besser, das kannst du beim Kollegen XY lassen, weil das funktioniert. Oder da rufst du lieber nochmal eine Kollegin oder eine Kollegin an, weil hey, das könnte jetzt irgendwie in den falsch verstanden werden oder in eine interessante Richtung gehen. Da glaube ich wirklich dran, dass je mehr man da in Teams investiert und in das Miteinander mit Teams und in die Art und Weise, wie man zusammenarbeitet, umso besser funktioniert man auch in solchen Krisenzeiten. Das gilt übrigens für jede Krisenzeit, auch wenn sie schnell reagieren müssen auf Dinge. Je eingespielter sie sind als Team, umso besser können sie natürlich auch schnell auf Krisensituationen reagieren, weil sie erst nicht klären müssen, wie arbeiten wir denn jetzt hier zusammen, wie sind die Laufwege und so weiter und so fort. Das ist übrigens eine Stärke von Beratungsunternehmen, die das sehr klar haben, wie gearbeitet wird, wie die Laufwege sind und deshalb Teams aus aller Herren Länder einfach zusammenbringen können, Top-Leute, und quasi ab Tag 1 performant sind.
Ja, weil ja große Beratungsunternehmen auch nicht so eine Struktur haben, dass man einen Abteilungsleiter hat, dem dann irgendwie 8 Leute zugeordnet sind und egal worum es geht, sie müssen alles brav machen, sondern sie haben ja eigentlich lauter Experten, die dann zielorientiert zusammengesetzt werden. Also das hat Ihnen ja wahrscheinlich dann auch einiges gebracht bei der Umsetzung. Was waren denn, Herr Stachon, so die wesentlichen Hürden, eine Versicherung wie die Kosmos Direkt beispielsweise jetzt auf eine agile Struktur umzusetzen? Was sind da die größten Herausforderungen, auf die man da achten muss?
Die allergrößte Hürde ist die neue Art, wie sozusagen die mittlere Führungsebene arbeiten muss. Auf die kommt auch der größte Wandel zu und die größte Herausforderung, was ihre eigenen Fähigkeiten angeht. So. Das ist etwas, da müssen sie viel Energie und viel Kommunikation und viel Unterstützung geben, damit die in der Lage sind, agile Führung in selbstorganisierten Teams zum Beispiel auch wirklich leben zu können. Das zweite ist dann wahrscheinlich die Top-Ebene, weil das zweite, was zum Command and Control führt, ist ja Unsicherheit. Dieser Kontrollverlust, den man vermeintlich hat, wenn da plötzlich jemand etwas einfach tut. Und das nicht 3 Runden geht und 5 Planungslogiken und so weiter und so fort. Das kann Managern ja Angst machen. Ja? Oder den meisten Managern, die ich kenne, macht das Angst. Wenn plötzlich irgendetwas passiert, wo man sagen kann, ich weiß eigentlich gar nicht genau, wie die da jetzt rangehen und wann genau die mit was rauskommen und wie das dann aussieht, die Lösung, die da rauskommt. So. Und mit dieser Angst muss man umgehen und die muss man sozusagen behutsam nehmen. Und das dritte ist dann, auch für Mitarbeiter, die sehr lange gewohnt waren, dass ihnen jemand sagt, tue dies heute und mache das so, plötzlich diese Freiheit, das ist so ein bisschen wie, sie öffnen die Tür und da ist ein riesiges, weites Feld plötzlich vor ihnen. Das macht Menschen Angst, durchaus. Und auch diese Angst zu nehmen, indem man die so Schritt für Schritt daran führt, so nach dem Motto, kann ich das? Was kann ich mir zutrauen? Was passiert eigentlich, wenn es nicht den Outcome hat, den es vielleicht haben sollte? Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Das wären die drei Ebenen, auf denen ich sehr stark arbeiten würde. Und jeweils mit der Fragestellung, was müssen Sie den einzelnen Menschen eigentlich an die Hand geben, damit die in der Lage sind, diese neue Rolle auszuführen?
Ja, das ist spannend, gerade was Sie auch über mittlere Manager, mittleres Management sagen. Sie haben vorher gesagt, so Organigramme nehmen Sie nicht besonders ernst, aber trotzdem hat ja wahrscheinlich die Kosmos Direkt auch ein Organigramm. Wie gehen Sie damit um? Sagen Sie, wir haben Ziele, um die orchestrieren wir Teams. Das ist eigentlich das Wichtige. Und das Organigramm ist halt da, dass die Kollegen einen Ansprechpartner haben, wenn es um die persönliche Entwicklung, um HR-Themen geht. Also da wird da auch die Aufgabe der mittleren Manager wirklich mehr der Coach und Berater? Oder wie ist da der Entwicklungspfad, den Sie sehen?
Es gibt da inzwischen einen Spruch, den ich immer mehr höre, auch von den Managern inzwischen bei der Cosmos, und der geht, naja, wer am Ende den Urlaubsantrag freigibt, ist ja nicht so wichtig. So, wenn Sie wirklich komplett so organisiert sind, dass Sie sich für eine Aufgabe treffen, cross-funktional aus sehr unterschiedlichen Bereichen und dann wieder für die nächste Aufgabe vielleicht in eine andere Teamlogik gehen, dann werden ganz viel von den klassischen Führungslogiken, auch das Organigramm, bedingt wichtig. Ich will nicht sagen, dass das komplett rausgeht. Das kriegen Sie wahrscheinlich noch nicht komplett raus aus gerade einer Versicherung an der Stelle. Aber die Realität von ganz vielen Menschen sieht inzwischen so aus, dass sie sich für eine spezifische Aufgabe treffen und die erledigen und gemeinsam machen, völlig unabhängig von den Organisationsbarrieren. Und ganz ehrlich, das stellen wir auch als Führungsteam immer wieder fest, immer wenn das passiert, finden wir den Outcome super. Immer wenn wir ein Projekt und ein Thema haben, wo man wirklich denkt, oh, da ist jetzt was Tolles in kurzer Zeit, Tolles rausgekommen, dann hat das meist mit einem sozusagen cross-funktionalen Team, um mal das nächste Buzzword zu benutzen, zu tun gehabt. Und einem Team, das sich wirklich gesagt hat, so, das machen wir jetzt hier alle in einen Raum, Tür zu, das ist unsere Aufgabe, hier muss ein Programm rauskommen oder ein neues Produkt oder irgendwas. Und das ist immer super, was da rauskommt.
Aber ich finde es spannend, was Sie sagen. Und ich finde es spannend, ich meine, jeder hat ja schon im Kindergartenalter dieses Spiel Stille Post gemacht, wo man eigentlich gemerkt hat, dass der Dritte schon irgendeinen Quatsch weitergibt von dem, was der Erste gesagt hat. Und trotzdem funktionieren noch ganz viele Unternehmen genauso, ja. Ein Mitarbeiter sagt seinem Kollegen, der sagt dem Chef, der sagt seinem Chef, der bespricht es dann mit einem anderen Chef, der es dann seinem Mitarbeiter erzählt. Und dann wundert man sich, dass Kommunikation auf diese Art und Weise nicht funktionieren kann. Und Sie haben ja gerade gesagt, das ist ja eigentlich das Geheimnis. Bring die Leute einfach zusammen und lass sie quasi losgelöst von diesen Strukturen miteinander an Lösungen arbeiten. Ja.
Das ist ja, was ich sagte. Deshalb sage ich Agilität. Ich finde das Wort ja furchtbar. Ich finde ja gesunder Menschenverstand deutlich, deutlich besser. Weil genau das, wenn man mal ganz ehrlich ist, wenn man sich über die meisten dieser Themen unterhält, und das mal abstrahiert von Firmen aufs normale Leben, das wir alle so haben, dann stellen 99% der Menschen fest, oh ja, das stimmt, das macht Sinn. Also stille Post macht keinen Sinn. Also warum sollte ich mehrstufige Prozesse haben? Ne? Also wir haben ja in ganz vielen noch so Ecken, da wird sogar übersetzt, ja, also Diskussion, also ich habe eine Schnittstellenfunktion. Das ist einer meiner Lieblingsthemen. Und dann frage ich mich, was ist denn eine Schnittstelle? Also ich überlege gerade, ob ich zu Hause mal auch eine Schnittstellenfunktion zu meiner Frau einführen soll, damit derjenige oder diejenige übersetzt, was ich sage, damit meine Frau das versteht. Auf die Idee käme im normalen Leben keiner. Und ich glaube, wir müssen an ganz vielen Ecken wieder zurückkommen zu dem, was normal im Leben funktionieren. Da bin ich vielleicht Biologe geblieben. Da gucke ich mir gerne die
da Natur an. Da sind Sie sicher nicht durch die Business-Schulen so verdorben worden wie der eine oder andere, wie ich zum Beispiel damals.
Aber ich habe auch ein MBA. Ich habe auch mal sowas wie Balanced Scorecards gelernt.
Ja. Aber Sie haben, wie gesagt, auch mal was über organische Systeme wahrscheinlich dann auch gelernt. Ne? Über Organismen, ja, wie die funktionieren.
Genau. Und kein Organismus und kein biologisches System würde nach Balanced Scorecard funktionieren. Also das wäre alles lange ausgestorben, wenn die Natur sich vor 50.000 Jahren entschieden hätte, wir funktionieren jetzt mal nach Balanced Scorecard. Also wenn das Hirn seine Balanced Scorecard erfüllt hat, aber das rechte Knie nicht, dann haben wir ein Problem. So. Und deshalb ist das für mich nicht wirklich eine Frage von, da muss man eine Riesentheorie zu haben, sondern wirklich in das gucken, was in der Natur funktioniert. Und miteinander reden zum Beispiel ist eins der großen Konzepte der Natur, funktioniert eigentlich immer.
Ja, und man braucht wahrscheinlich Menschen, die eben sich tatsächlich von ihrem Ego lösen und offen und ehrlich sind und auch über Schwächen offen miteinander reden können, damit eben so eine Gesprächskultur entsteht und nicht dieses Spielchen, jeder muss irgendwie zeigen, wie toll er ist. Ich glaube, dass das ja unglaublich viel Effizienz und gute Laune raubt im Wirtschaftsalltag. Ne?
Ja, also da, wie gesagt, Ego habe ich auch. Und ist dann ein bisschen die Frage, worüber definiere ich den da? Mhm. Mein Ego befriedigt sich zum Beispiel mit jeder einzelnen Leistung, die da rauskommt. Also wir sind gerade wieder Nummer 1 im Digitalen geworden, als Kosmos direkt zum Beispiel von der Welt. Sowas befriedigt mein Ego. Mhm. Das ist jetzt nicht unbedingt meine Leistung, aber da sind ganz viele Menschen in diesem Unternehmen, die dazu beitragen, dass wir das werden. Das finde ich toll. Das mhm. erfüllt mich persönlich mit Stolz, wenn wir sowas mhm. machen. Und es ist so ein bisschen so eine Frage, worauf setze ich denn das? Mhm. Ist das in Abgrenzung zu anderen oder ist das mhm. sozusagen im Erreichen von gemeinsam? Mhm. Und ich glaube, wenn man das schafft, sozusagen das eigene Ego zum Erreichen von Gemeinsamem mhm. zu nutzen, dann ist das super. Das sehen wir übrigens auch bei tollen Sportteams, die bestehen auch aus durchaus interessanten Charakteren.
Ja, und was Sie sagen, ist ja total spannend, weil natürlich ein Ego ja auch unglaublich viel Kraft freisetzt. Das heißt, ich kann diese Kraft wahrscheinlich destruktiv einsetzen oder ich kann sie wirklich konstruktiv einsetzen, wenn ich, je nachdem, wie ich es quasi lenke. Also genau. Wahrscheinlich ist eher wie so ein Wildpferd, was man dann irgendwie einigermaßen zügeln und in die richtige Richtung lenken muss.
Ja, genau.
Ja, Herr Stachon, bevor wir jetzt zum Schluss kommen, ich fand das sehr, sehr spannend, dieses Gespräch. Wirklich toll, auf der Ebene auch mal über das Thema Agilität und Führung zu sprechen. Ja, das machen ja auch noch nicht alle. Aber wir sollen ja hier auch oder wir wollen hier auch so ein bisschen Visionen entwickeln. Also wenn Sie so 10 Jahre in die Zukunft denken, was ist denn Ihre Vision von einer Arbeitswelt, wo Sie sagen, so stellen Sie sich das vor, das triggert Sie irgendwie auch in Ihrer Führungsaufgabe. Das fänden Sie gut, wenn das mal wirklich gelebte Realität ist.
Ja, mehrere Dinge sind das. Das eine ist die grundsätzliche Logik von, warum brauchen wir eigentlich Unternehmen? Und auch Großunternehmen. Da hat ja in den 60ern, den Namen vergesse ich immer, jemand einen Nobelpreis für gewonnen, der einfach ausgerechnet hat, dass die Transaktionskosten eines fest organisierten Unternehmens geringer sind, als wenn ich jeden Morgen am Arbeitsmarkt entscheiden würde, wen ich heute denn so brauche. Mhm. Ob diese Theorie für viele Bereiche in 10 Jahren noch so gilt, bin ich gespannt. Weil die Transaktionskosten, das erleben wir beiden ja jetzt hier gerade, natürlich brutal geringer werden. Ich kann heute für 2 Stunden mit jemandem aus Malaysia arbeiten, der einen spezifischen Skill hat. Den brauchte ich gar nicht. Und selbst die Bezahlungstransaktion dahinter könnte ich so automatisieren, wie ich das heute in einer Firma habe. Das heißt, ich könnte heute so schon arbeiten, dass ich immer für eine Aufgabe, für eine bestimmte Firma, die besten Leute, die ich dafür brauche, weltweit virtuell zusammenholen kann und spezifisch an der Aufgabe arbeiten. Das hätte wieder gigantische Vorteile. Das ist sozusagen die nächste Stufe von dem, was wir in Corona sehen. Wenn Sie sich das überlegen, haben Sie die Wertschöpfung in der kürzestmöglichen Zeit. Ich könnte all meine Administration sein lassen und könnte mich nur auf die wertschöpfenden Stunden des Tages konzentrieren. Mein Traum von einem 6-Stunden-Tag oder 5-Stunden-Tag. Die aber wirklich am Thema arbeitend. Weil wir alle Administration elektronisch, digital in der Logik verarbeitet haben. So. Ich setze wirklich mal komplett in der Vision. Das heißt, ich könnte arbeiten, wo ich will. Nicht nur, dass ich nur 6 Stunden oder kürzer produktiv am Tag arbeiten würde. Ich könnte das auch tun, wo ich will. Ich bin zum Beispiel mit einer Griechin verheiratet. Ich könnte mir sehr gerne gut vorstellen, dass man im Haus in Griechenland auch Wertschöpfung erbringen kann. Das fände ich toll. Und wenn wir das haben, dann könnten wir für die besten Ideen die besten Köpfe und Fähigkeiten zusammenholen. Ich könnte also auch als Unternehmen jemanden, den ich nicht 365 Tage im Jahr brauche, für ein spezifisches Thema reinholen. Das heißt, ich könnte auch das intellektuelle Potenzial, die Innovationskraft, alles das, was ich habe, deutlich vorantreiben, dadurch, dass ich immer die Besten aus einem Unternehmen oder sogar darüber hinaus zusammenbringe. Und wenn ich mir das vorstelle als Arbeitswelt, übrigens sehen wir das an einigen Stellen, ja inzwischen schon in der Ökonomie, es gibt Agenturen, kreative Branchen und so weiter, die arbeiten schon deutlich mehr so. Und da glaube ich, ist mehr Glück für Menschen drin, mehr Produktivität in dem, was wir tun und eine deutlich umweltfreundlichere Umgang mit Ressourcen. Also das würde in vielerlei Hinsicht diese Welt wahrscheinlich zu einer besseren Welt machen. Also wenn ich mir in 10 Jahren was wünschen könnte, wenn wir Schritte darauf hingehen würden, das fände ich toll.
Also das heißt, da sehen Sie sich in einer griechischen Taverne, von der aus Sie Vorstandssitzungen dann haben.
Aber ob's Vorstandssitzungen sind, weiß ich nicht, aber es wäre natürlich, aber inhaltlich kann man sicherlich sehr viel machen an der Stelle.
Ja, ich finde das total spannend. Das heißt natürlich irgendwie, dass diese ganzen großen Administrationen und vielleicht auch Großunternehmen, dass es die dann ja wahrscheinlich gar nicht mehr so bräuchte. Und das, aber es würde auch an jeden Einzelnen ja schon den Anspruch stellen, dass man als Einzelner sehr klar weiß, was ist mein Profil, wo will ich gut sein, wie will ich mich positionieren. Ja. Das heißt, man muss ja dann gefunden werden auch mit seinem Profil.
Das ist ja sowieso eine Herausforderung der Agilität. Es ist, ich muss ja wissen, was bringe ich spezifisch in dieses Team ein. Das ist ja immer eine Kernfrage. Und das macht es sehr spannend, natürlich. Weil man auch über sich selber natürlich anders reflektiert nachdenken muss. Es sagt mir ja keiner, hey, du musst das, sondern ich kann selber sehen, was sind meine Fähigkeiten, was bringe ich ein, was ist anders als bei den anderen und warum bin ich da? Und ich bin auch nur die Zeit da, die ich wirklich wertschöpfend dabei sein kann. Wenn man mal ehrlich ist, wenn wir alle aus unseren Tagen die Hälfte der Zeit rausnehmen müssen, die wir ohne Wertbeitrag irgendwo sind oder teilnehmen, dann hätten wir einen gigantischen Vorteil geschaffen. Und das würde ich mir auch wünschen, eine Kultur, die klarer ist im Sinne von, kann ich jetzt hier was beitragen? Wenn ich jetzt hier nichts beitragen kann, dann muss ich auch nicht dabei sein.
Ja, und gerade wenn Sie sich strategische Gedanken machen müssen, kann ja Joggen oder Segeln genau der richtige Ort dafür sein, ne?
Also. Unter anderem auch. Also Kreativität und Wertschöpfung findet ja nicht nur vor dem Computerbildschirm am Schreibtisch statt.
das glaube ich
das
auch.
Das definitiv nicht.
Ja, Herr Stachon, viele unserer Mitglieder sind ja auch junge Talente, die jetzt so auch sich orientieren ins Berufsleben, die einen Universitätsabschluss gerade gemacht haben, im ersten Job sind. Was wäre nochmal so ein Motto, das Sie denen gerade in der jetzigen Situation mit auf den Weg geben wollen?
Da wäre mein klarer Tipp, bleibt offen für alle Veränderungen und was das Leben euch bringt. Ganz ehrlich, wenn mir vor 25 Jahren einer gesagt hätte, dass ich heute das mache, was ich mache, dem hätte ich einen kompletten Vogel gezeigt. Also, so. Das Leben kommt auf einen zu und wenn man offen ist, die Chancen immer dann zu ergreifen, wenn sie sich ergeben, dann glaube ich, geht man einen interessanten Weg im Leben. Man muss mit 25 noch nicht wissen, was man den Rest seines Lebens machen will. Das halte ich für komplett unnötig, sondern deutlich eher blockierend. Ja, also mein alter Aufsichtsratschef in meinem vorigen Job hat immer gesagt, Success is preparation meeting opportunity.
Das gefällt mir sehr. Also das heißt, man muss dem glücklichen Zufall auch ab und zu mal eine Chance geben, ne?
Ja.
Ja, super. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Dr. Stachon.
Ich bedanke mich bei Ihnen.